Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich hier ein Thema, worüber ich selber hin und wieder doch mal nachdenke. Wer von euch mich so kennt, der weiß ja, ich bin nicht mehr 25. Da kann man inzwischen fast 30 Jahre draufrechnen. Und natürlich ist das so ein Alter, wo Alter dann auf einmal manchmal doch eine Rolle spielt. Vielleicht, weil das Knie anfängt zu zwicken. Vielleicht, weil man sich ab und zu Gedanken macht, wie läuft das denn mit der Karriere weiter und so. Also ich glaube, solche Überlegungen kennen ganz viele Menschen, wahrscheinlich irgendwie alle. Aber wenn ich dann auf den Kontext von Saatkorn komme, und ich hatte schon ganz oft Diversity als Thema hier, in unterschiedlichsten Perspektiven. Ein Thema habe ich da bislang noch nie beleuchtet, nämlich Altersdiversität. Total wichtiges Thema, gerade auch im Hinblick auf Recruiting und Retention, also die Themen, die ich hier oft bespreche. Und ich freue mich total, dass heute Dr. Irene Kilubi am Start ist. Sie hat gerade ein Buch herausgebracht, Du bist mehr als eine Zahl. Und ihr könnt euch schon denken, es geht um das Thema Altersdiversität. Und ich freue mich total, dass Irene heute hier am Start ist. Herzlich willkommen, Irene.
Ja, hallo in die Runde.
Schön, dass du da bist. Das Buch ist ganz, ganz frisch erschienen. Ich hatte schon Gelegenheit, da reinzulesen. Und vorweg muss ich erstmal sagen, was mir total gut gefällt, ist, das ist kein tröges, langweiliges Sachbuch, wie es so viele gibt. Es ist mit vielen persönlichen Eindrücken, Anekdoten von dir selbst gewürzt. Die Wissenschaft und die Erkenntnisse, sozusagen Studien und so weiter, kommt aber auch nicht zu kurz. Vor allen Dingen ist es aber eher ein handlungsorientiertes Buch und das gefällt mir ganz besonders. Und es steht auch außen drauf, Action Book. Können wir gleich nochmal drüber reden, um was es da genau geht. Erzähl, bevor wir auf das Buch kommen, mal, was du sonst noch machst. Stichwort Joint Generations ist, glaube ich, ganz spannend. Wenn man auf LinkedIn bei dir guckt, ich glaube, die Frage ist nicht ganz ungefährlich. Du könntest jetzt eine halbe Stunde was erzählen, aber lass uns mit Fokus auf das Thema des Buches und Joint Generations vielleicht machen.
Mhm. Ach so, okay, was ich so mache im Bereich, also ich habe die Social Impact Initiative Joint Generations ins Leben gerufen. Unser Credos Programm, die Zukunft ist jung und alt, uns gibt es schon seit knapp 3 Jahren. Und ich bin durch viele Umwege zu diesem Thema gekommen. Ich sag mal, das Thema hat mich gefunden. Und es zeigt sich, dass tatsächlich so der Bedarf an diesem Thema ist. Wir bauen digitale und analoge Brücken zwischen verschiedenen Generationen. Denn unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Generationen nachhaltig zu fördern und unterstützen dabei Organisationen, Unternehmen, eben diese Altersdiversität zu leben und die Stärken sämtlicher Generationen, Altersgruppen zu zelebrieren. Und ich soll mich auf Generations beschränken, ne? Ja, und nebenbei bin ich Moderatorin, Speakerin, Hochschuldozentin und neuerdings, ja, wie du gesagt hast, auch Buchautorin und habe zu dem Thema ein Buch geschrieben.
Genau, mega. Da sprechen wir jetzt auch gleich drüber. Den Titel hatte ich schon erwähnt, Du bist mehr als eine Zahl. Bei dem Thema Generations, unterschiedliche Generations, möchte ich kurz nochmal verweilen, weil mir halt auffällt, dass das oft immer so gegensätzlich diskutiert wird. Ne? Also die Jungen können dies, die Alten können das nicht. Dafür sind die Jungen aber ungeduldig oder die Alten haben mehr Erfahrung. Also das ist immer so die oder die und nicht die und die. Und du hast es ja gerade schon selber erwähnt, dieses verbindende Element, darum geht es doch eigentlich, weil in einem Arbeitsmarkt, also mal ganz abgesehen davon, was jetzt ethisch, moralisch sowieso der bessere Weg ist, man das beiseite geschoben, in einem Arbeitsmarkt, der sich so entwickelt, wie er sich entwickelt, Stichwort Demografie, Stichwort Digitalisierung, Stichwort aber auch Wertewandel, da kann es ja nur um das verbindende Element gehen. Also man kann ja nicht sagen, eine bestimmte Generation, eine bestimmte Altersgruppe ist für uns irrelevant. Das geht schon qua Menge nicht, Stichwort Demografie. Das geht aber auch qua gesellschaftlichem Diskurs nicht, weil man sonst bestimmte Facetten total gar nicht so beachten würde. Und das geht im Digitalisierungskontext eben auch nicht. Und das gefällt mir halt, dass du das so betonst. Aber lass uns jetzt mal auf das Buch zu sprechen kommen. Also das Buch hat ja eine Struktur, baut so ein bisschen aufeinander auf. Ich finde erstmal ganz spannend, ganz am Anfang, du nennst es Basislager, sprichst du über die vier Grundpfeiler für mehr Altersdiversität. Ich glaube, das ist für diesen Podcast sehr interessant, weil hier ja ganz viele PersonalerInnen zuhören, die ja durchaus da auch eine Rolle spielen, in sozusagen der Beratung von Geschäftsleitung, wie eigentlich eine Mitarbeitendenstruktur sich vielleicht zusammensetzt und zusammensetzen sollte. Was sind denn diese Grundpfeiler?
Also, wenn wir in Unternehmen reingehen, ist es meistens so, dass wir erstmal so eine Bestandsaufnahme machen, eine Momentaufnahme. Schauen wir uns an, wie ist die Altersstruktur im Unternehmen, wie ist die Zusammensetzung aus verschiedenen Altersgruppen und Alterskohorten. Und was wir damit erreichen wollen, ist, dass wir uns angucken, in verschiedenen Arbeitsbereichen, wo könnte Altersdiskriminierung stattfinden. Das heißt, wir gucken uns den gesamten Employee Lifecycle Journey an. Also das heißt, von Recruiting über Onboarding bis hin zum Offboarding. Und dann überlegen wir uns, wie wird denn überhaupt das Thema Altersdiversität im Unternehmen gelebt aktuell? Ist da ein Bewusstsein für dieses Thema? Welchen Stellenwert hat das Thema Altersdiversität momentan im Unternehmen? Da geht es tatsächlich darum, dass wir versuchen, Altersbilder, Stereotype abzubauen. Dass wir uns angucken, wie gehen denn die verschiedenen Altersgruppen miteinander um? Werden denn alle gleichermaßen gesehen, gehört, gewertschätzt etc.? Und dann kommt im dritten Schritt tatsächlich der Punkt, dass wir dann sagen, hey, jetzt müsst ihr euch dafür öffnen. Ja, also ihr müsst gucken, welche Rahmenbedingungen benötigt das, damit sich verschiedene Generationen gleichermaßen wohlfühlen. Werden sämtliche Generationen gehört und gesehen und gewertschätzt? Ja, und dann kommt tatsächlich als letzter Schritt, dass wir davon leben, dass wir sagen, jede Generation, jede Altersgruppe hat das Anrecht auf lebenslanges Lernen. Das heißt also, wir müssen gucken, welche Unternehmenskultur kann das schaffen, dass jede Generation sich ausreichend weiterbilden kann, das Thema Upskilling, Reskilling von verschiedenen Generationen. Und vor allen Dingen, weil eine Studie festgestellt hat, dass Unternehmen tendenziell mehr in die Weiterbildung von jungen Mitarbeitern investieren, also doppelt so viel, um genau zu sagen, ich glaube, das waren 86% in die jüngere Belegschaft und nur 44% in die ältere Belegschaft. Das war eine Studie von 2021 vom Demografienetzwerk Deutschland. Und das sind so die vier Eckpfeiler, die wir quasi Unternehmen empfehlen, sich das anzugucken, um überhaupt eine Basis zu schaffen, sich dem Thema anzunähern.
Jetzt ist ja so, dass in Unternehmen in der Regel sehr unterschiedliche Altersstrukturen zugegen sind. Ja, Ausnahme sind vielleicht Startups, wo halt nur junge Menschen drin sind. Und in vielen Unternehmen ist es natürlich so, dass eigentlich eine gewachsene, gemischte Altersstruktur da ist. Jetzt ist das ja gut, vorzuschlagen, lebenslanges Lernen für alle. Aber da müssen ja eigentlich zwei Seiten mitmachen. Da muss das Unternehmen mitmachen, da müssen auch die Menschen selbst mitmachen. Gibt es da auch Studien zu? Also wie lernwillig sind eigentlich die Älteren?
Ja, es ist tatsächlich so, das ist ja der Grund, weshalb ältere Mitmenschen oder Mitarbeitende diskriminiert werden. Weil von denen ausgegangen wird, dass ab einem gewissen Alter die kognitive Lernfähigkeit abnimmt. Das heißt, man traut denen nicht mehr zu, sich gewisse Kompetenzen anzueignen. Oder man geht davon aus, dass gewisse Kompetenzen nicht mehr vorhanden sind. Und das ist ja total Trugschluss, weil das ist auch eine Studie von der Universität Bremen, hat ebenfalls festgestellt, dass das Leistungsvermögen einer Person nicht mit dem Alter gekoppelt ist. Es ist zwar so, dass ältere Menschen anders lernen und vielleicht auch langsamer lernen. Und wenn wir jetzt das Beispiel Digitalisierung nehmen, dann ist es ja oftmals so, dass ihnen unterstellt wird, dass sie das weniger gut können als Jüngere. Und das liegt einfach daran, dass sie anders damit aufgewachsen sind. Ja, wenn ich als junger Mensch natürlich mit der Digitalisierung aufwachse, dann habe ich eine ganz andere Annäherung zu dem Thema als jemand, der älter ist. Aber Studien haben auch gezeigt, wenn sich jemand, sage ich jetzt mal 50 plus, weil ab dem Alter geht man als alt im Berufskontext, die Lernbereitschaft hat, die Lernwilligkeit hat, sich das anzueignen, kann er das teilweise sogar besser als eine jüngere Person. Warum? Weil man sich dann einfach tendenziell tiefer mit der Materie beschäftigt. Und ein junger Mensch macht es einfach natürlich und learning by doing und sehr viel auch nach Gefühl.
Jetzt ist es ja so, dass man als Mensch in der Arbeitswelt heutzutage sich vielleicht auch positionieren muss. Das gilt für junge Menschen ähnlich wie für ältere Menschen, die irgendwie was erreichen wollen. Wir sind da so ein bisschen beim Thema Kommunikation, vielleicht auch beim Thema Personal Branding. Spielt das in diesem Kontext für dich eine Rolle?
Ja, also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass Personal Branding heute wichtiger ist denn je, gerade im Berufskontext, ja. Und davon bin ich der Meinung, können gerade ältere Personen profitieren. Ich habe da auch einige Beispiele genannt in meinem Buch, zum Beispiel Gerda Marie Adenauer ist für mich ein Paradebeispiel oder die Angelika Kind. Gerda Marie Adenauer ist arbeitet bei Siemens als Communications Manager, hat sich aber nebenberuflich ein Standbein aufgebaut, unterstützt andere dabei beim Storytelling und sich selber auch sichtbar zu machen, vornehmlich Frauen 50 plus. Und Angelika Kind ist 74 und ist komplett freiberuflich, ist immer noch sehr aktiv als Speakerin. Sie tritt immer noch auf Bühnen auf, obwohl man sagt, dass Frauen ab einem gewissen Alter nicht mehr sichtbar sind, nicht mehr auf der Bühne sind. Warum habe ich diese Beispiele genannt? Weil sie einfach so plakativ sind und einfach aufzeigen, dass wenn man sich sichtbar macht, wenn man seine Stimme erhebt, wenn man zu sich selber steht und sagt, ich pfeife auf mein Alter und lass mir keine Beschränkungen zuschreiben und nehme meinen Beruf, mein Privatleben in die Hand, dass man es trotzdem schaffen kann. Klar, ich höre auch oft Diskussionen, wo gesagt wird, es hilft mir jetzt auch nicht weiter, ne? Mindset, ja. Also ich kann ein Mindset haben, wie ich möchte, aber die Gesellschaft lebt mir einfach vor, dass ich ab einem gewissen Alter nicht mehr den gleichen Wert habe, als ich noch jung war. Oder ich bekomme bestimmte Jobs nicht, wo ich einfach ganz stark davon ausgehe, dass das an meinem Alter liegt. Oder ich werde ausgegrenzt. Ich kann nicht mehr an coolen, tollen Projekten teilnehmen. Ich werde behandelt, als ob ich schon morgen in Rente gehen werde. Ja, und da finde ich, muss man so einen Balanceakt finden. Einerseits natürlich selber an seinem eigenen Mindset arbeiten, zu sagen, nichtsdestotrotz, ja, ich mache trotzdem weiter und nehme meine Karriere in die Hand. Aber gleichzeitig sehe ich auch Arbeitgeber und Führungskräfte in der Pflicht. Das fängt ja schon an bei den Stellenbeschreibungen. Ja, wie sind diese formuliert? Klassisch junges, dynamisches Team, da wird sich natürlich niemand bewerben, der 50 plus oder 60 plus ist. Dann, welche Kanäle nutze ich? Ja, sind die auch für Menschen 60 plus zugänglich? Das sind solche Faktoren, wo ich einfach sage, da muss beides irgendwie zusammenkommen. Die Rahmenbedingungen müssen von Unternehmensseite aus kommen, dass sie offen sind für ältere Mitmenschen im Arbeitsmarkt, wobei es für mich sowieso in Kürze alternativlos sein wird, weil du hast es angesprochen am Anfang, der demografische Wandel wird einkehren. Wir haben in Deutschland eine Geburtenrate von 1,2, 1,3, je nachdem, welche Studie man heranzieht und Tendenz eher rückläufig, also dass wir tendenziell noch weniger Kinder bekommen werden und da ist einfach ein großer Nachholbedarf, ne?
Ja, das ist ja am Ende so ein Argumentationspunkt für Diversity in all ihren Facetten, ne? Also, aber eben auch für das Altersthema, über das wir hier heute sprechen, ne? Absolut relevanter Punkt. Ich habe in dem Buch gesehen, in dem Kapitel 4, da hast du auch, du hast in jedem Kapitel so Trainings eingebaut, ne, was ganz cool ist. Ich hatte eben schon erwähnt, erst persönliche Eindrücke, dann so ein bisschen Wissenschaftler, also Studien. Und dann gibt's auch jeweils halt so ein Training, weil es halt ein Actionbuch ist. Da ist die Soul-Methode erwähnt. Ey, bring doch mal Licht ins Dunkel. Was macht man da? Was ist die Idee dahinter?
Also da muss ich dir ehrlich sagen, bei der Soul-Methode war ich am Anfang skeptisch, ob ich sie überhaupt anwenden werde, weil ich nutze sie schon seit 5 Jahren. Das ist eine der ersten Konzepte, die ich überhaupt entwickelt habe, weil viele Trainings, Methoden, Übungen, die habe ich selbst konzipiert und entwickelt. Und diese Akronyme, wir haben einmal das S, das steht für Stärken, O für Offerten, U für Unterstützung und L für Leidenschaften. So. Und das bildet so das Fundament von Personal Branding, weil meiner Meinung nach hat Personal Branding auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Weil das ist das, was ich auch erfahren habe. Du kannst dir nur eine Personal Branding aufbauen, dich positionieren, wenn du genau weißt, wer du bist, was du möchtest und was deine Ziele sind. Und so durchlaufe ich immer das zu Beginn. Und ich hatte immer die Befürchtung, dass die Leute das erstmals esoterisch empfinden, wenn wir von Soul sprechen. Erstmal und zweitens natürlich, die denken, ich möchte mich sichtbar machen auf Social Media, wieso soll ich jetzt mich mit meiner eigenen Persönlichkeit beschäftigen? Und ich bin auch ganz stark davon überzeugt, dass viele Menschen im Berufsleben unglücklich sind, weil diese ganzen Parameter nicht ausgeglichen sind. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema Stärken ganz stark angucken oder Leidenschaften. I've been there. Viele Menschen gehen einem Beruf nach, wo sie richtig gut sind, also richtig performen, Leistung bringen. Ja, das war bei mir genauso. Ich habe Leistung gebracht, die Zahlen stimmten und ich habe immer weiter Gas gegeben. Aber mein Herz war nicht dabei. Dann dachte ich, okay, wenn das so nicht funktioniert, dann musst du jetzt irgendwas finden, wo du richtig Spaß dran hast, ne, wo dein Herz richtig aufgeht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie ist auch nicht das Wahre. Warum? Weil ich nicht performt habe. Also zumindest nicht, also ich war jetzt nicht super schlecht, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin schlechter als der Durchschnitt. Oder es gibt viel mehr Leute, die besser sind darin. Und dann war das für mich so ein Augenöffner. Ich habe gedacht, nee, Irene, du musst irgendwas finden, wo beides zusammenkommt. Und ich glaube, das wird auch vielen Menschen helfen, wenn die was finden, was ihnen richtig Freude bereitet, aber wo sie auch merken, sind richtig gut und können einen Mehrwert erbringen. Das ist auch laut Studien zufolge das Wichtigste für Menschen im Berufsleben, das Gefühl zu haben, dass sie einen Mehrwert erbringen, dort, wo sie tätig sind. Und dann natürlich das Thema Offerten, das hängt damit zusammen, dass ich sage, das hat alles mit deinem Netzwerk zu tun. Ja, was sind deine Ressourcen? Einmal die externen Ressourcen, die internen Ressourcen, die du hast. Und das bildet sozusagen auch so dein Fundament, ne? Das, was du dann letzten Endes Leuten weitergeben kannst. Und ja, das Thema auch Unterstützung. Immer wenn man sich sichtbar macht oder eine Personal Brand macht, aufbaut, man braucht sozusagen eine Community, irgendjemand, irgendwelche Leute, die hinter einem stehen. Irgendjemand, der einem auch so die Türen öffnet. Und die wird man immer finden. Ja, egal wo es ist, im Berufsleben, im privaten Leben, in Vereinen oder irgendwie beim Stammtisch, irgendwo, dass man das alles zusammen aggregiert. Und daraus setzt sich die Soul-Analyse zusammen. Und genau, da gibt es viele verschiedene Checklisten dazu und Templates, die man halt ausarbeiten kann. Im Buch haben wir es ein bisschen knapp gehalten, aber letzten Endes geht es darum. Und wenn ich das für mich geklärt habe, dann kann ich anfangen, mich zu positionieren. Da geht es dann wiederum, mit welchen Themen möchte ich mich positionieren, wie möchte ich mich sichtbar machen, auf welchen Plattformen möchte ich das machen und so weiter.
Für mich ist jetzt die Frage, also das ist natürlich nur eine Facette des Buches, um das mal ganz klar zu sagen, ein Kapitel, weil vielleicht ja nicht jeder Mensch die Bereitschaft hat, sich zu einer Personal Brand zu machen oder die Persönlichkeit so nach außen zu stellen oder so. Gibt ja vielleicht auch eher introvertierte Menschen, denen das naturgemäß schwieriger fällt, als wenn man ohnehin Bock auf Extrovertiertheit hat und einfach fröhlich sozusagen auf die Menschheitsgeschichte losrennt und sich da positioniert. Hast du für die eher stillere Fraktion da auch ein paar Tipps am Start?
Das ist ganz spannend, weil ich nämlich vorgestern auf der Zukunft Personal war und habe eine Networking, das weißt du, oder deswegen grinst du, oder war das jetzt Zufall, dass du das fragst?
Nee, das weiß ich nicht, ist ein Zufall. Die Frage habe ich mir schon selber ausgedacht, aber erzähl mal.
Nee, tatsächlich habe ich eine Session gehalten, die nennt sich Networking for Introverts. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist zum Beispiel, sind Social Media Kanäle eigentlich so die beste Plattform, gerade für Menschen, die introvertiert sind. Ja, weil sie müssen sich erstmal nicht face to face mit den Menschen auseinandersetzen, sondern können das auf langsame, stille Art und Weise tun, sich annähern, beschnuppern etc. Und natürlich, man steht ja nicht auf der Bühne oder steht irgendwo auf einer Veranstaltung, sondern man hat die Möglichkeit, seine Gedanken zu sammeln, Content zu kreieren. Also da geht es vor allem um die inhaltliche Positionierung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, was den meisten Introvertierten immer geholfen hat, wenn man ihnen wirklich vermittelt hat, es geht gar nicht um Selbstdarstellung. Es geht darum, dass du deine Kompetenzen, dein Wissen an andere weitergibst. Ja, und kannst du dir das Format aussuchen. Du musst auch kein Video drehen oder so. Du kannst ganz normale Texte, Blogbeiträge schreiben und du hast auch die Möglichkeit, mit deiner Community da draußen zu interagieren anhand von Kommentaren und Beiträgen. Du kannst Diskussionen anzetteln und das kann auch eine Person machen, die eher introvertiert ist, ne, weil sie wirklich so einen geschützten Kokon ist und auch nicht diese direkte Interaktion hat. Ja, wenn ich mich mit dir austausche, du stellst mir eine Frage, ich muss da sofort antworten. Aber da hast du die Gelegenheit, nochmal in dich zu gehen, zu überlegen, was kann ich denn überhaupt an der Stelle von mir preisgeben? Was möchte ich überhaupt von mir preisgeben? Ja?
Lass uns an der Stelle einen Punkt machen, weil wir könnten sonst sehr, sehr lange noch darüber sprechen. Ist ja super spannend. Mhm. Ich wollte nur die Facette einmal beleuchten, dass es zu einfach ist sozusagen, dass man selber sagt, ja, ich bin ja betroffen, ich bin Opfer so ungefähr, Opfer des Alters. Ja. Da kommt man natürlich dann aus dieser Spule nicht heraus. Und da muss man sich vielleicht auch gar nicht wundern, wenn solche Zuschreibungen getroffen werden. Das ist aber auch nur eine Facette, das will ich ganz klar sagen. Es gibt natürlich ganz andere Perspektiven darauf. Lass uns mal auf die organisationale Ebene nochmal schauen. Nehmen wir an, Leute positionieren sich ab einem gewissen Alter, sind authentisch unterwegs, tragen ihr Fachwissen, ihre Expertise, ihre Erfahrung nach außen. Warum ist dann trotzdem so, dass immer noch so ein Jugendlichkeitswahn in vielen Organisationen und auch Personalabteilungen zugegen ist? Was ist da deine Einschätzung zu?
Das Problem ist, weil der Begriff älter werden negativ konnotiert ist. Wir sehen meistens gar nicht so die positiven Dinge. Ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Ding. Ja? Dass alt meist mit gebrechlich, weniger agil, weniger dynamisch assoziiert wird und vielleicht auch krankheitsanfällig, weniger kompetent, was heißt weniger kompetent, vielleicht weniger lernbereit, dass man damit assoziiert, dass das jemand, der unbeweglich ist und gar nicht flexibel ist und offen für Veränderungen ist. Wohingegen jung oftmals mit positiven Attributen assoziiert werden. Ja, also das wird meistens auch mit Attraktivität, nicht nur das körperliche oder das geistige Leistungsvermögen, sondern auch mit dem Äußerlichen wird ja oftmals jung mit positiv, ne? Schön, agil, dynamisch etc. Wobei, ich will das nicht abtun, gibt es natürlich auch nochmal andere negative Behaftungen, aber tendenziell möchten Menschen eher als jung, als alt bezeichnet werden. Und da fängt halt eben das Problem an. Und ich sage auch immer, es gibt Altersdiskriminierung in beide Richtungen. Und man hat bestimmte Vorstellungen, wenn man zum Beispiel hört, eine Person ist 30 und eine Person ist 50. Ja? Aber die Frage ist, lassen wir uns dadurch beeinflussen und treffen auf dessen Basis Entscheidungen. Ich fand das mal spannend, ich saß beim Mittagessen mit einer Recruiterin von einem großen IT-Konzern und haben uns über das Thema ausgetauscht. Und dann kam sie zu dem Schluss, Irene, ich bin als Unternehmen, muss ich doch wirtschaftlich denken. Wenn ich einen Lebenslauf habe von jemandem, der 35 ist und jemand, der 60 ist, natürlich nehme ich den, der 35 ist. Da habe ich gesagt, warum denn? Also das tut doch eigentlich zur Sache, ne? Wenn die gleichen Voraussetzungen haben, dann hat sie gesagt, aber genau, wenn die gleichen Voraussetzungen haben, würde ich tendenziell eher den 35-Jährigen nehmen. Ja? Und das ist halt so, wie wir auch sozialisiert und geprägt sind, dass jünger zu sein immer besser ist, als älter zu sein.
Hast du vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs noch einen Tipp für PersonalerInnen am Start, die vielleicht selbst auch schon sehen, dass die Haltung, die man in der Vergangenheit hatte, rein zahlentechnisch gar nicht aufrecht erhalten werden kann? Also wie kann man sozusagen in einem Unternehmen mehr dafür werben, dass wirklich offen in Bezug aufs Alter gedacht, aber vor allen Dingen auch gehandelt wird?
Mhm. Ja, absolut. Es geht ja vor allen Dingen darum, warum ist es so wichtig, altersdiverse Teams zusammenzustellen? Grundsätzlich, weil verschiedene Perspektiven, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Herangehensweisen an Arbeitsmethoden, Arbeitspraktiken einhergehen. Und natürlich ist es eine Herausforderung, gerade für Führungskräfte, aber ich sehe sie gerade als Bindeglied, weil einerseits müssen sie natürlich darauf achten, dass die Bedürfnisse und Erwartungshaltungen von der jungen Belegschaft berücksichtigt werden, aber dürfen die ältere Belegschaft nicht außer Acht lassen. Und deswegen sage ich auch immer, es reicht nicht aus, einfach nur mal so einen Dialog irgendwie herbeizuführen, alle paar Monate mal. Man muss wirklich Maßnahmen, es gibt ja viele Maßnahmen on the job, ja, also Personalentwicklungsmaßnahmen, wo man aktiv die Zusammenarbeit fördern kann. Ja, da gibt es viele verschiedene Maßnahmen. Es gibt Reverse Mentoring, es gibt sogenannte Job-Tandems, ja, wo man wirklich jung und alt zusammentut. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Innovationsbereich. Und es ist de facto bewiesen worden, dass altersdiverse Teams eine höhere Innovationsfähigkeit hervorrufen, produktiver sind. Und das kann man wirklich erst dann wirklich den Mehrwert sehen und schätzen, wenn man verschiedene Altersgruppen zusammenarbeiten lässt. Ja, wenn ich mir die ganzen Innovation Labs angucke, Entrepreneurship Entities in Unternehmen, da sind ja fast nur junge Leute. Ja, dass man auch älteren Menschen einfach die Chance gibt, sich zu beweisen und sich zu zeigen. Und dann werden sie auch meistens eines Besseren belehrt. Ja, oder was ich auch spannend finde, die Deutsche Telekom beispielsweise, die hat so ein sogenanntes Job Shadowing ins Leben gerufen, wo ein junges Board angehört wird, bevor das traditionelle, normale Board überhaupt erst eine Entscheidung treffen darf. Ja?
In deinem Buch gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, ne? Auch durchaus Vorbilder, die man sich da anschauen kann. Auch das kann jetzt hier nur ein Snapshot sein, in Anbetracht der Zeit. Ich wollte dich ganz zum Schluss nochmal fragen, können wir eventuell ein signiertes Buch von dir verlosen hier über den Podcast?
Ja, klar.
Super. Also, da sage ich erstmal Danke. Wer also das Buch Du bist mehr als eine Zahl von Irene Kilubi gewinnen möchte, der schickt doch bitte eine E-Mail mit dem Betreff Du bist mehr als eine Zahl an gewinne@saatkorn.com. Vergesst eure Postadresse nicht. Und dann werden wir ein Buch auf die Reise schicken. Das andere, worauf ich mich schon sehr freue, ist, du wirst beim Emrace Festival auch dabei sein. Endlich auch da. Das Thema Altersdiversität hatte ich eigentlich in der letzten Edition schon vor. Dieses Jahr machen wir es. Finde ich super gut. Dann sehen wir uns Anfang Juni. Also alle, die dann kommen, können mit dir in Austausch gehen. Ich sage erstmal. Ich mich auch. Ich sage jetzt erstmal ganz lieben Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast für Saatkorn. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch und freue mich, wenn wir uns dann bald persönlich kennenlernen.
Ja, das freut mich auch. Schönes Wochenende.
Dir auch. Ciao.
Danke. Ciao.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.